Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir schauen zurück in die Vergangenheit, auf das frühe Mittelalter, auf das Jahr 726. Im Oströmischen Reich saß damals Leo III. Von Konstantinopel auf dem Kaiserthron. Unter ihm kam es zum byzantinischen Bilderstreit, denn er hatte damals verboten, religiöse Bilder zur Schau zu stellen, und diese Entscheidung traf auf Widerstand. Aber der Kaiser sah sich darin bestätigt durch ein Ereignis, das er als ein göttliches Zeichen interpretierte. In der Ägäis, bei der Inselgruppe Santorin, da kochte das Meer wie von einem Glutofen erhitzt, heißt es in den zeitgenössischen Quellen. Steine schwammen auf der Wasseroberfläche, und das musste ja wohl ein Fingerzeig Gottes sein. In Wirklichkeit steckte dahinter ein ganz besonderer Vulkanausbruch. Und dessen Spuren hat der Geophysiker Jonas Breine mitentdeckt an der Universität Hamburg. Was war das für eine Eruption? Das wollte ich vor der Sendung von ihm wissen.
Was diese historischen Aufzeichnungen uns zeigen, sind im Prinzip die Beobachtung eines submarinen Ausbruchs. Das heißt also, da gab es einen Schlot, der unter Wasser war und dann eine explosive Eruption erzeugt hat. Santorini ist ja dieses bekannte Archipel, und nach dem letzten sehr großen Ausbruch der Minoischen Eruption vor ungefähr 3.500 Jahren ist der vorherige Vulkan in sich zusammengestürzt und hat dann eine sogenannte Caldera geformt, also so im Prinzip ein sehr großer Krater. Und dann hat sich in diesem wassergefüllten Krater ein neuer Vulkan gebildet, der anfangs mit Unterwassereruptionen einherging und dann nach und nach Inseln gebildet haben, die heutzutage die beiden Inseln Palea und Nea Kamini bilden.
Und wie kam es dazu, dass die Steine dann schwammen an der Wasseroberfläche?
Das ist bei explosiven Eruptionen häufig so, dass Asche erzeugt wird, aber auch Bimsstein. Bimsstein ist also im Prinzip sehr poröses, aufgeschäumtes Magma. Und wenn das im Prinzip dann an die Oberfläche kommt, dann sind einige dieser Steine in der Lage, sehr, sehr weit wegtransportiert zu werden. Die haben also eine geringere Dichte als Wasser. Und andere Steine werden dann irgendwann mit der Zeit mit Wasser gefüllt und sinken dann ab. Bei diesem Ausbruch haben wir im Prinzip beides gehabt. Also ein Teil dieser Bimssteine ist dann weit wegtransportiert worden, wo sie dann von den historischen Aufzeichnern gefunden wurden. Aber ein anderer Teil ist dann innerhalb dieser wassergefüllten Caldera auch abgesunken, wo wir sie jetzt beprobt haben.
Sie waren mit einem Schiff vor Ort und haben nach diesen Spuren gesucht, nach diesen Bimssteinspuren. Was haben Sie denn da entdeckt?
Ja, also wir waren mit dem amerikanischen Bohrschiff der JOIDES Resolution da. Das ist also eins der wenigen wissenschaftlichen Bohrschiffe weltweit. Und dort haben wir dann bis zu 120 Meter tief in den Meeresboden gebohrt. Die große Überraschung war dann aber, dass wir auf einmal in diese Schicht reingebohrt haben, wo wir im Prinzip an einigen Stellen über 40 Meter von Asche und Bimsen hatten, die wir einer einzigen Eruption zuordnen konnten. Und das hat dann im Prinzip mit diesen historischen Aufzeichnungen von damals übereingestimmt. Und so konnten wir im Prinzip dieses Enigma, so wie wir das nennen, lösen. Denn obwohl diese Berichte über die Eruption so groß waren, hat man im Prinzip an Land kaum Spuren von dieser Eruption gefunden, sodass es immer so ein bisschen unklar war, wie die Berichte denn wirklich zu den Evidenzen passen würden.
Sie haben ja bereits eine andere historische Eruption erwähnt, einen anderen Ausbruch, nämlich die sogenannte Minoische Eruption vor rund 3600 Jahren, die auch möglicherweise eine Rolle gespielt hat beim Niedergang der minoischen Kultur auf Kreta. Wie lässt sich denn dieser Ausbruch aus dem frühen Mittelalter, aus dem Jahr 726, einordnen im Vergleich zu diesem Riesenausbruch damals?
Das sind völlig unterschiedliche Eruptionen. Bei dieser minoischen Eruption wurden Magma im Volumen von ungefähr 30 Kubikkilometern ausgeworfen. Das, was wir jetzt hier entdeckt haben, waren 3 Kubikkilometer, also deutlich kleiner. Aber das Interessante ist, dass dieses kleinere Volumen dennoch deutlich größer ist als das, was wir heutzutage erwarten würden. Santorini ist ein Vulkansystem, das in gewissen Zyklen verläuft. Das tun verschiedene größere Vulkansysteme, dass sie im Prinzip über eine lange Zeit heranreifen und es dann diese katastrophalen Caldera-erzeugenden Ausbrüche gibt. Also da sprechen wir von einigen Zehner Kubikkilometern an Material, die ausgestoßen werden. Und im Anschluss daran gehen wir davon aus, dass das Vulkansystem wieder eine gewisse Zeit braucht, um heranzureifen, um größere Eruptionen hervorzubringen. Und bei dem Vulkan innerhalb der Santorini-Caldera, den wir Kameni-Vulkan nennen, ist man bisher davon ausgegangen, dass er in so einem erneuernden Stadium ist. Dass dieser Ausbruch im Jahre 726 nach Christus jetzt so groß war, ändert so ein bisschen unser Bild von diesem Vulkan. Das heißt, wir konnten damit zeigen, dass er in seiner jetzigen jungen Phase in diesem Zyklus bereits in der Lage ist, sehr explosive und große Eruptionen hervorzubringen. Und das ist natürlich wichtig, wenn wir uns das Gefahrenpotenzial angucken, weil uns interessiert immer die Vergangenheit dieser Vulkane, wie die ausgesehen hat. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass also der Kameni-Vulkan nur in der Lage ist, kleine Eruptionen hervorzubringen. Das heißt also, dass dieser Fund von einem so großen Ausbruch unsere Einschätzung jetzt ein bisschen ändert.
Aber könnte es denn sein, dass auch heutzutage noch ein ähnlich großer Ausbruch droht?
Also wir erwarten nicht, dass in naher Zukunft ein großer Ausbruch bevorsteht. Der Kameni-Vulkan ist das letzte Mal 1950 ausgebrochen. Es gab 2011 und 12 so eine Phase von seismischer Aktivität, wo davon ausgegangen wird, dass das Magmasystem wieder etwas neu aufgeladen wurde. Das heißt, das ganze Gebäude hat sich ein bisschen gehoben. Aber dass Kameni jetzt in unmittelbarer Zukunft so einen Ausbruch hervorbringt, ist sehr unwahrscheinlich. Allerdings zeigt unsere Studie, was wir als Worst-Case-Szenario annehmen müssen. Und das ist wichtig für solche Risikomanagement-Projekte.
Sagt Jonas Breine von der Universität Hamburg.